Hallo und herzlich willkommen zum Podcast Diagnose Zukunft mit Maximilian Greschke, Geschäftsführer und Gründer von ReCare. Mit diesem Podcast zeigen wir, künstliche Intelligenz revolutioniert das Gesundheitswesen. Schon heute. Bist du bereit? Lass uns loslegen.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge bei Diagnose Zukunft. Ich freue mich sehr, heute meinen neuen Gast begrüßen zu dürfen, Lukas Aschenberg, einer der Gründer und Geschäftsführer von Tipto. Lukas, super schön, dass du hier bist.
Max, danke dir für die Einladung.
Starten wir einfach mal ganz grundlegend. Was macht ihr eigentlich mit Tipto? Wo kommt ihr her und was macht ihr heute?
Ja, ich glaube, da ist die wichtige Frage, wo kommen wir her, weil daraus hat sich ganz viel dann entwickelt. Ganz ursprünglich kommen wir aus der Abrechnung. Was haben wir gemacht? Wir haben gesehen, dass in Deutschland Abrechnung in Krankenhäusern so funktioniert hat, dass Menschen sich Akten angeguckt haben, die durchwühlt haben und die in der Regel dann dort hinterlegten Texte übersetzt haben in ICD-Codes, OPS-Codes. Haben wir gesagt, das muss doch besser gehen und haben dann angefangen, die damals schon verfügbaren digitalen Daten mit Regelwerken, mit einer kleinen semantischen Suche in eben diese Codes zu übersetzen und haben dann gesagt, wenn wir diese Codes schon übersetzen, dann müssen wir doch auch zusätzlich zu dem, was schon steht, während die Patienten behandelt werden, schon darauf hinweisen können, was eventuell noch vorliegt, wo aber die Dokumentation noch fehlt. Und so sind wir in den ganzen Bereich Dokumentation, aber über die Dokumentation in den Bereich der Abrechnung gekommen.
Heißt, wenn ich das jetzt mal in anderen Worten sozusagen ausdrücke oder nochmal für mich paraphrasiere, mit Tipto helft ihr eigentlich originär Krankenhäusern bei der Erlösoptimierung auch, weil ihr also nicht nur sozusagen die Grundlage schafft, sondern dann auch darüber hinausgegangen seid und sagt, das könnte man zusätzlich aus der Dokumentation noch weiter abrechnen.
Genau, da sind wir hergekommen. Also es ist so, wenn man gerade zurückguckt, zuletzt habe ich das nicht mehr viel in den Medien gelesen, aber früher gab es viele, viele Artikel über die bösen Krankenhäuser, die zu viel abgerechnet haben. Das gab es bestimmt auch. Was aber einen viel größeren wirtschaftlichen Effekt, das kann ich nicht beweisen, das ist jetzt meine Meinung, wirtschaftlichen Effekt hat, ist all das, was die Krankenhäuser nicht abgerechnet haben, was sie dokumentiert auch durchgeführt haben, aber tatsächlich niemals in die Abrechnung gebracht haben. Und das war genau der Punkt, wo wir angesetzt haben. Das ist aber der Anfang gewesen und ist auch immer noch ein wichtiger Teil von dem, was wir tun. Wir haben aber relativ schnell gemerkt, damit wir genau unsere Algorithmen durchlaufen lassen können, müssten wir die Daten erstmal verstehen. Das heißt, wir mussten erstmal wissen, was steht in einem Text? Wo kommt der Text eigentlich her? Ist das ein Arztbrief? Ist das ein Radiologiebefund? Ist dieser Text eine tatsächliche, faktische Aussage, was passiert ist, wie in einem Verlauf innerhalb eines Arztbriefes? Oder ist es vielleicht etwas, was in Zukunft passieren soll in der Therapieempfehlung? Das heißt, das mussten wir erstmal auseinanderdividieren und konnten dann darauf unsere Algorithmen ansetzen. Das heißt, was wir parallel gemacht haben, aber aus der Not heraus, ist, wir haben diese Daten angefangen zu harmonisieren. Und wir haben relativ schnell, kann man sich vorstellen, der Business-Pitch für Abrechnungssoftware, wenn man zum Krankenhaus geht und sagt, du zahlst mir X, aber du verdienst damit Y und Y ist größer als X, hat ganz gut funktioniert. Das heißt, wir waren relativ schnell in den Häusern drin und mussten relativ schnell unsere Software in verschiedenen Häusern mit verschiedenen Datensystemen dahinter, verschiedenen KISS, auch verschiedenen Digitalisierungsgraden ausrollen. Und dadurch mussten wir für uns einfach einen Datenlayer schaffen, der überall gleich aussah. Das war erstmal unsere proprietäre Art, wie wir eben unsere Daten dargestellt haben. Aber wir haben dann im Verlauf gemerkt, Mensch, diese Daten, die wir hier aus der Not für uns so dargestellt haben, wie wir sie brauchen, ist eigentlich etwas, was es so im deutschen Gesundheitssystem, zumindest zu dem Zeitpunkt und meines Wissens auch bis heute, nicht gab und noch nicht gibt. Und haben dann angefangen, auf diesen Daten weitere Use Cases aufzubauen, aber auch ganz simpel, diese Daten bereitzustellen für andere, die sie eben nutzen wollen. Und dann aus unserem proprietären Standard, Standard in Anführungsstrichen, dann zu übersetzen in echte Standards. Da gibt es dann eben diese Themen wie Loink, ATC, Snome CT und alles, was dann eben mit dazukommt, wo dann auch eben wiederum Dritte was mit anfangen können.
Da fallen mir direkt ganz viele Fragen ein. Vielleicht zum Anfang nochmal, um das ein bisschen verständlich zu machen für die Zuhörerinnen und Zuhörer, die sich nicht so gut mit dem Krankenhaus auskennen. Das Problem ist deswegen im Krankenhaus so komplex, und du korrigierst oder ergänzt mich gern, weil im Prinzip die medizinische Behandlung ja erstmal anhand der medizinischen Erfordernisse erfolgt und dann nachgelagert aus diesen ganzen Behandlungsunterlagen abgeleitet wird. Was kann ich davon eigentlich wie abrechnen und dann daraus später irgendwie meine Rechnung zum Beispiel an die gesetzliche Krankenversicherung wird, richtig?
Richtig. Und es ist sogar noch ein kleines bisschen komplizierter. Es ist erstmal natürlich so, dass ein Krankenhaus das, was es geleistet hat, abrechnen kann. Das ist ein komplexes System. Wie das funktioniert, da würde ich gar nicht drauf eingehen. Wichtig ist, dass das, was man dokumentiert hat, das reicht man nicht in der bei der Krankenkasse ein, sondern man probiert, das Dokumentierte zu aggregieren auf bestimmte Codes. Und diese Abrechnungscodes werden dann an die Kasse weitergeleitet und daraus ergibt sich dann wiederum durch ein komplexes System einen Betrag, den die Kasse bezahlen muss. Das, was aber schwierig dabei ist, es ist eigentlich gar nicht wichtig, was das Krankenhaus geleistet hat. Viel wichtiger ist, dass es das auch dokumentiert hat. Das heißt, selbst wenn sich Kasse und Krankenhaus hinterher angucken und sagen, ja, wir wissen, dass du den Patienten operiert hast und da ist auch dieses und jenes passiert, wenn das nirgendwo steht, dann wird es auch nicht bezahlt. Und das ist dieser zweierlei Punkt. Das heißt, auf der einen Seite muss man eben gucken, dass man das, was man dokumentiert hat, auch wirklich abrechnet. Aber auf der anderen Seite muss man auch gucken, dass das, was man geleistet hat, auch dokumentiert. Und das waren beides Bereiche, in die wir dann reingegangen sind.
Und dann die zweite Fragestellung, die ich super interessant finde. Du hast gerade schon relativ viel über die Daten, die ihr dafür braucht, gesprochen. Jetzt weiß jeder, der irgendwie im Krankenhaus bzw. in Krankenhaussoftware unterwegs ist, an Daten ranzukommen im Krankenhaussetting, einmal mit dem KISS selbst, aber auch mit dieser ganzen Vielzahl an Subsystemen, ist wahrscheinlich die Kernherausforderung für die allermeisten Innovationen in diesem Bereich. Wie habt ihr das gelöst? Und dann finde ich auch noch super spannend, du hast gerade über die Interpretation von medizinischen Unterlagen eigentlich gesprochen. Wenn man jetzt 2025, 2026 drüber nachdenkt, okay, mit multimodalen Modellen, ich glaube, man kann sich relativ guten Weg dahin vorstellen. Jetzt macht ihr das schon ein paar Jahre länger. Wie seid ihr initial da rangegangen, mit diesen unstrukturierten Daten eigentlich zu arbeiten?
TiBlue steht für TI ist Tim, das ist mein Bruder, P ist Peter, das ist der dritte Mitgründer, der bei uns den Vertrieb macht, und Lu bin ich, Lukas. Das ist vielleicht erstmal dahinter. Da sieht man aber schon ein Drittel davon, nämlich mein Bruder, ist einer, der eine Kernexpertise in der Schnittstellenentwicklung hat. Das heißt, das, wo wir herkommen, ist genau diese Schnittstellen zu bauen auf die Datenbanken, wo diese Daten drin sind. Und das ist genau das, was es bisher in Deutschland nicht gibt. Also damals nicht gab und auch immer noch nicht gibt. Standardisierte Schnittstellen, die in der Breite die Gesamtheit der klinischen Daten nach außen ausleiten. Und das ist exakt, wo wir angefangen haben. Und es war ganz am Anfang so, dass mein Bruder als Nichtmediziner auf diesen Daten eine Ausleitung gemacht hat und sie dann selber gemappt hat. Das heißt, da kommt dann irgendwie aus der Datenbank, wo die Laborwerte drinstehen, kommen dann 17 Laborwerte raus und die heißen dann irgendwie K+, meinetwegen. Und dann hat er das irgendwie nachgeguckt und hat gesagt, oh, das wird wohl der Kaliumwert sein und hat das gemappt auf Kalium. Irgendwann haben wir das Mapping dann Menschen überlassen, die auch wissen, was dahinter steht. Und er hat sich um die Technik gekümmert. Aber so haben wir angefangen. Und so sind wir dann Schritt für Schritt weiter vorgegangen, dass wir eben gemerkt haben, wir brauchen immer mehr Daten, um den gesamten klinischen Aufenthalt, am Anfang noch nur für die Abrechnung, abbilden zu können. Das heißt, ich muss natürlich, wenn ich eine vollständige Rechnung schreibe, auch ein vollständiges Bild über das haben, was klinisch passiert ist. Retrospektiv, aber trotzdem. Und so haben wir Schritt für Schritt diese Schnittstellen erweitert und sie gemappt. Und das ist das, was wir bis heute tun. Das heißt, wenn eine solche Schnittstelle auf die Datenbank zugreift, kommt dort irgendein Wert raus. Nehmen wir mal zum Beispiel das Beispiel für irgendein Textfeld aus irgendeinem KISS. Und dieses Textfeld hat irgendeine ID. Und das gucken sich bei uns am Anfang Menschen an. Mittlerweile gibt es da auch Unterstützung durch verschiedene Softwaresysteme. Und die sagen, diese ID ist das Pflegedokumentationsfeld. Und dann wird das bei uns gemappt. Ab jetzt, immer wenn diese ID abgerufen wird, in welcher Form auch immer, wird es automatisch auf die Pflegedokumentation gemappt und taucht dann als ein solches in entweder unserer Software auf oder eben in der Datenbank, die dann an weitere auch rausgegeben werden kann.
Verstanden. Und das macht ihr nicht nur für KISS-Datenbanken, sondern auch für andere Subsysteme?
Genau. Das ist gerade in der Abrechnung ist es so, und da kommen wir nun mal her, das ist total schnöde Abrechnung, aber es ist eben unser sagen wir mal, unser Home-Turf, da kommen wir her, da ist natürlich gerade die Intensivpatienten hochrelevant. Ja. Das sind die teuren Patienten, da darf man nichts übersehen. Und so haben wir als erstes angefangen, Intensiv-Subsysteme, PDMS-Systeme mit anzubinden und haben dann aber gemerkt, dass das ein weiteres Loch ist, was es gibt, nämlich diese Silo-Datenhaltung. Ja. Es ist schon so, dass die KISS natürlich probieren, ihre Daten so gut wie möglich in ihrer eigenen Datenbank zusammenzuhalten. Und drumherum hat sich aber trotzdem auf dem Markt auch immer mehr, Subsystem ist eigentlich kein guter Begriff, eigentlich müsste man sagen Expertensysteme entwickelt, unter anderem für Intensivsysteme. Und je nachdem, einige Häuser setzen alles auf ein KISS, andere haben aber auch schon angefangen, auch schon vor Jahren. Manche haben ein System für ihre Neugeborenenhilfe, die nächsten haben es eben für die Intensivmedizin, die nächsten haben es für dies und die und so weiter. Und da haben wir angefangen, diese einzelnen Schnittstellen zu bauen, auch über die KISS hinaus, ja.
Gehen wir nochmal zu der anderen Frage. Jetzt hattest du gesagt, sozusagen, ihr habt auch viel mit der Interpretation dieser medizinischen Unterlagen eben zu tun. Ich stelle mir vor, dann habt ihr wahrscheinlich auch viele Häuser, wo ein Teil der Daten aus dem KISS kommt, sozusagen, wo ihr die aus der Datenbank lest, dann vielleicht aber auch andere, die aus PDFs oder ähnlichen Unterlagen kommen. Wie habt ihr sozusagen in der Zeit vor den modernen KI-Modellen damit gearbeitet?
Also, wenn wir, und das ist bis heute ja so, dass in vielen KISS, die gerade die Arztbriefe, aber auch teilweise andere Dokumente tatsächlich als PDF hinterlegt sind und teilweise, das ist ganz schrecklich, PDFs mit Kopf- und Fußzeilen oder noch schlimmer, wo die Adresszeile an der Seite irgendwie steht, hochkant, die mussten wir entsprechend auslesen. Und das, was wir dann getan haben, ist, und das haben wir schon sehr früh gemacht, mit Regex, das ist, kann man sich vorstellen, wie so eine Art simple Programmiersprache, die bestimmte Textabschnitte erkennt. Und damit haben wir für uns die Dokumente gegliedert. Also so ein Beispiel wäre zum Beispiel, wenn wir einen Arztbrief haben und da haben wir einen Diagnoseabschnitt und einen Anamneseabschnitt, dann könnte man über Regex relativ einfach sagen, immer wenn Diagnose Doppelpunkt steht, dann nimm den Text darunter und ordne den zu dem Diagnoseteil eines Arztbriefes und mach das immer nur so lange, bis du zu dem Abschnitt kommst, wo Anamnese Doppelpunkt steht. Das ist ein bisschen komplizierter als das, aber und mit Regex kann man das auch komplexer ausdrücken. Aber auf diese Art und Weise haben wir dann aus diesen Gesamt-PDF-Dokumenten einzelne Schnipsel uns rausgenommen, die eben dann wieder sehr spezifisch waren für das, was dort enthalten war, und haben es dann wieder an anderer Stelle zusammengebaut, aber eben aus diesen Einzelschnipseln.
Das finde ich tatsächlich super impressive. Ich hätte ehrlicherweise nicht gedacht, dass man at scale das hinbekommt mit Regex, verschiedenste PDF-Typen in diesem klinischen Umfeld auf diese Art und Weise zu strukturieren.
Genau, also gerade bei Arztbriefen ist es gar nicht so wild. Wir haben tatsächlich bis heute arbeiten wir mit einem Standard-Regex-Ausdruck, ja, der riesig lang ist und mit ganz vielen ODAs arbeitet. Und wenn wir den auf einen Standard-Arztbrief loslassen, ist der zu 80% dadurch gemappt. Da brauchen wir kein LLM für. Damit haben wir was. Da gibt es dann immer noch Ausnahmen, weil der eine es ein kleines bisschen anders macht, ja, als der andere. Ja. Und auch da ist es mittlerweile so, dass wir uns da...
Was wäre, wenn wir das Gesundheitssystem nicht updaten, sondern rebooten? Genau darum geht es beim ReCare AI Summit am 20. April in Berlin, direkt vor der DEMEA. Gemeinsam mit über 1000 EntscheiderInnen aus Klinik und Pflege zeigen wir, wie KI die Versorgung wirklich verbessert. Schon heute, nicht irgendwann. Jetzt kostenloses Ticket sichern unter recaresolutions.com.
Von LLMs natürlich unterstützen lassen. Aber da machen wir es so, dass wir diese Regex-Befehle durch ein LLM drüber laufen lassen. Das heißt, wir geben den Prompt rein, guck dir dieses Dokument an. Wir haben schon verschiedene Regex-Ausdrücke drin. Probier das jetzt anzuwenden auf das System und schau dann, ob du noch was nachbessern musst, damit es eben vollständig funktioniert. Klappt auch nicht immer und auch da muss man nochmal nachbessern. Aber auf der Ebene setzen wir es ein, weil danach haben wir etwas, was dann deterministisch funktioniert. Das, ja, heißt, danach brauchen wir das LLM nicht mehr. Jetzt können wir die Daten einfach abgreifen und sie dann eben über dieses System entsprechend strukturiert ausleiten.
Jetzt hast du ein konkretes Beispiel uns schon genannt, aber wie hat sich eure Arbeit durch das Aufkommen von LLMs jetzt geändert? Weil das ja unmittelbar sozusagen in diese Workflows auch reinfließt.
Also da würde ich mal zwei Beispiele nennen. Einmal, wo es unsere Arbeit, ich sag mal, vereinfacht hat und verbessert und einmal, wo es auch für uns echt ein bisschen schwierig war. Ich fange mal mit dem Schwierigeren an. Wir haben sehr früh angefangen, in Häusern, das sind mittlerweile 130 Krankenhäuser, haben wir angefangen, GPU-Server aufzustellen. Die stehen dort physisch in den
Wirklich,
Racks.
Lokale Hardware.
Lokale Hardware. Okay. Und haben angefangen auf diesem System, das haben wir 2019 angefangen, also deutlich vor ChatGPT, haben angefangen, auf diesem System zu trainieren. Das ist ein föderiertes Lernsystem. Das kann man sich so vorstellen. Wir hatten einen klaren Use Case. Wir mussten OP-Berichte gut interpretieren können, um rauszufinden, welche Abrechnungscodes sich da drin verbergen. Dann haben wir eben immer auf einem Haus trainiert, da wo wir diesen GPU-Server hatten, dass die Daten schön vor Ort bleiben konnten, haben dann das Gelernte, also das Erkennen von bestimmten OPS-Codes aus diesen OP-Berichten, das Gelernte rausgezogen. Da waren natürlich die OP-Berichte selber nicht mehr drin, also keine personenbezogenen Daten, sondern letztlich Zahlenketten, die Muster erkannt haben, und haben das dann als Grundlage genommen, um im zweiten Haus weiter zu trainieren und dann weiter, ja, ins Ritt, dieser föderierte Lernansatz. Und da haben wir angefangen, mit diesen Daten erstmal unsere Software, die Abrechnungssoftware, dann mit Machine Learning-Modellen zu beliefern und haben dann aber gedacht, Mensch, da stecken doch so viele weitere Daten drin, die wir hier theoretisch, das ist natürlich dann immer eine vertragliche Sache, was darf man mit den Daten machen, aber theoretisch verfügbar sind. Und haben dann überlegt, eigentlich müsste man doch jetzt sich die Patienten anschauen können, gucken können, zum Beispiel, was haben die für eine Hauptdiagnose? Dann sich die Anamnese anschauen, was wird denn dort beschrieben, was die für Symptome haben? Dann könnte man weiter gucken, was ist denn dort an Diagnostik gelaufen und auch an Therapie? Und dann könnte man das korrelieren mit der Zeit, die sie im Krankenhaus lagen, ob sie verstorben sind, hoffentlich überlebt haben, und müsste daraus eigentlich so eine Art Baum aufbauen können für jede einzelne Hauptdiagnose als Beispiel. Was haben die für Symptome? Und eigentlich müsste man letztlich sämtliche, zumindest dort behandelte Krankheitsbilder ganz gut mappen können. Und die Idee dahinter war natürlich, ein Produkt daraus zu bauen, um zu sagen, und jetzt kommt irgendwann ein Patient ins Krankenhaus und der gibt nur seine Symptome ein und ratatitata, läuft er dann irgendwelche Entscheidungsbäume durch und guckt, welcher ist der nächste Schritt, den ich gehen muss, um rauszufinden, was die Diagnose ist, was muss ich dann an Diagnostik machen und was ist der beste Outcome-Weg. Finde ich nach wie vor eine schöne Idee. Haben wir eine ganze Weile dran gearbeitet, mussten viel machen. Dann kam ChatGPT auf den Markt und wir haben ChatGPT die gleichen Fragen gestellt, die wir unseren bis dahin, da waren wir schon ein Jahr dran, das zu bauen, gefragt haben. ChatGPT war auf Anhieb besser. Also für uns hat das erstmal bedeutet, Idee in die Mülltonne, haben wir nie wieder weiter dran gearbeitet. Genau. Und haben gesagt, na gut, da muss man wohl den LLMs das Feld überlassen, da sind die einfach besser. Auf der anderen Seite ist es aber natürlich so, dass wir intern an ganz vielen Stellen uns unterstützen lassen können durch LLMs. Ob das jetzt Supportanfragen sind, weil unser trainiertes LLM natürlich sich all unsere Support-Tickets und Supportanfragen angeguckt hat. Und das sind natürlich auch immer wieder die gleichen, die gestellt werden. Und dann kann man sich Antworten vorformulieren lassen oder die eigene Antwort überprüfen lassen. Aber auch in diesem Mapping-Prozess ist es natürlich so, wenn wir im Rahmen einer Installation in einem Haus Rohdaten erhalten, funktioniert das ja so, dass wir über unsere Schnittstellen auf bestimmte Tabellenfelder in der Regel in den Datenbanken zugreifen und uns dort Beispieldaten ziehen. Und diese Beispieldaten haben wir ganz ursprünglich komplett händisch gemappt. Und jetzt können wir diese Beispieldaten, wenn wir, das ist immer so ein bisschen tricky, da müssen wir erstmal ein lokales LLM, das läuft ja alles on-premise, was ich gerade beschrieb, ein lokales LLM installieren, weil wir sonst immer Themen haben mit dem Datenschutz. Das wäre schön, wenn man es in die Cloud schicken könnte. Das ist auch technisch alles möglich, aber es ist nicht so einfach in der heutigen Krankenhauswelt das zu machen. Aber wenn wir das lokale LLM dort installieren können, dann ist das natürlich kein besonders mächtiges LLM. Aber es ist trotzdem so gut schon, dass man darüber eine ganze Menge von dem, was wir händisch gemacht haben, nachmappen können, weil wir eigentlich die Prompts, das, was wir machen, relativ simpel dem System beibringen können. Ja. Und da haben wir natürlich jetzt schon Unterstützung, dass wir unsere Systeme, die wir sowieso schon benutzt haben, mit manueller Eingabe, dadurch zu einem gewissen Grad automatisieren können, kommen aber noch nicht so weit, dass man sagen kann, dass man das komplett überlassen kann. Da ist immer noch ein menschlicher Anteil, der auch über das nur Überprüfen hinausgeht. Es gibt doch noch viele Fragestellungen dabei, die die LLMs, zumindest diese kleinen, noch nicht beantworten können. Ja.
Heißt, ich versuche das nur nochmal zu paraphrasieren, um sicherzustellen, dass ich das richtig verstanden habe. Dann habt ihr quasi also eine Maschine, die lokal im Krankenhausnetzwerk läuft, die Zugriff auf die Datenbank hat des Krankenhauses, und das LLM hilft euch dabei, das Mapping sozusagen von den Datenbankfeldern hin zu, geht das dann in FHIR-Ressourcen oder...
Jein. Also es ist der erste Schritt, wir mappen nach wie vor auf unser proprietäres Format. Das ist das, was wir seit jeher machen.
Ja.
Das, was wir dann haben, ist dahinter wiederum Mapping-Tabellen, die das auf FHIR mappen können. Und das ist dann quasi ein zweiter Schritt. Unsere Software-Systeme kommunizieren weiterhin über unser proprietäres System, weil wir da genau definieren können, was brauchen wir an Ressourcen und was brauchen wir auch nicht.
Ja.
Aber wenn wir jetzt die Daten weitergeben an Dritte, die mit unserem System natürlich nichts anfangen können, dann müssen wir es eben auf FHIR mappen.
Ja. Und da kommen wir eigentlich zu einem der Punkte auch, den ich bei euch so super charmant finde und auch einer der Gründe, warum ich unbedingt mit dir hier sprechen wollte, weil ich glaube, dass, und du korrigierst mich, wenn ich jetzt was Falsches sage, aber das, was darauf aufbaut, ist dann ja unter anderem TipBlueDB, wo ihr anderen sozusagen Companies Zugriff auf diese ganzen Daten gibt über einen standardisierten FHIR-Service, was für mich einer der großen Innovations-Enabler eigentlich im Gesundheitswesen ist, weil man einfach traditionell nie an diese Datenpunkte im KISS rangekommen ist und schon gar nicht über standardisierte Interfaces wie FHIR, sondern wenn dann nur auf, ja, ich sag mal, sehr hacky Art und Weisen.
Genau, das ist auch wieder, das war nicht so geplant. Ne? Also wir haben diese Daten gehabt und irgendwann haben uns andere Firmen angesprochen und haben gesagt, Mensch, ihr arbeitet da doch mit Daten, können wir da nicht auch drauf zugreifen? Und in der Regel ist das so gelaufen, dass die Krankenhaus-IT gefragt haben, dürfen wir auf eure Datenbank zugreifen? Und die haben gesagt, nee, das macht schon jemand, da wollen wir nicht, dass jeder andere da auch drauf zugreift. Sprecht doch mal bitte Tiplo an, ob die euch die Daten nicht abgeben können. Und so haben wir angefangen, das zu entwickeln, weil wir dann eben festgestellt haben, die brauchen natürlich irgendeinen Standard, damit wir nicht jedem erklären müssen, wie wir das machen. Genau, und so ist das gekommen. Und das ist natürlich auch so ein bisschen ein ja, wie soll man sagen, so ein bisschen einen Gegenentwurf zu dem, was meines Erachtens politisch im Moment etwas zu langsam passiert. Ja. Wir haben ISEC-Schnittstellen und das ist auch gut, aber so wie es umgesetzt ist, kommt es im Moment de facto nicht an. Also es gibt rechtliche Verpflichtungen und die KISS-Anbieter haben meines Erachtens auch alle ISEC-Schnittstellen in der Schublade.
Ja.
Die sind sehr, sehr teuer. Das heißt, jetzt ist das, steht das Krankenhaus davor und muss A, viel Geld dafür bezahlen und B, weil die das alle nicht gemacht haben, gibt es wenig Anbieter, die damit überhaupt was anfangen können. Das heißt, dann sagt das Krankenhaus, warum soll ich dafür Geld bezahlen? Ja. Wenn es gar keinen gibt, der damit was anfangen kann. Ja. Und dann beißt dich die Katze selbst in den Schwanz und man kommt nicht voran.
Das ist tatsächlich auch ganz genau das, was wir in der Praxis beobachten. Das Gesetz zielt eigentlich nur darauf ab, dass das KISS das in der Theorie anbieten können muss. Und in der Praxis sind die Schnittstellen entweder prohibitiv teuer. Wir haben auch von manchen sozusagen gehört, dass es einfach de facto nicht verkauft wird. Also es wird vielleicht theoretisch angeboten, aber wenn man es kaufen will, irgendwie kommt es nie so richtig dazu, dass da wirklich ein Angebot landet. Also eine ganz, ganz komische Situation. Und ich glaube auch, der Gesetzgeber muss da eigentlich dringend nachsteuern, dass diese eigentliche, richtig artikulierte Intention jetzt auch in der Praxis so durchsetzbar wird, dass da irgendwie ein Mehrwert draus kommt.
Genau, und das ist meines Erachtens nur ein Schritt. Das wäre super. Ich weiß nicht, also wenn ich jetzt da sitzen würde in der Politik, ich bin kein Politiker, aber ich würde es sagen, jeder, der Daten produziert, muss sie kostenfrei über einen Standard, FHIR ist im Moment eben das, was benutzt wird, anbieten. Das wäre jetzt mein Ansatz, ob man das so machen kann, anscheinend nicht. Aber es gibt ja noch ein zweites Problem und das ist das Problem, dass wir über FHIR noch gar nicht alle Daten in der Tiefe abbilden können. Und das ist eigentlich egal, ob man jetzt sagt, FHIR ist gut oder FHIR ist schlecht. Wir brauchen halt irgendwas, zumindest meiner Meinung nach, wo wir Daten mit persistieren können und wo sich auch unterschiedliche, idealerweise irgendwann unterschiedliche Länder, wenn wir jetzt auf den European Health Data Space eingehen, dann müssen wir ja irgendwie irgendwas finden, wie wir miteinander kommunizieren können. Und wenn wir aber die Tiefe gar nicht abbilden und es ganz viele Datenpunkte gibt, die wir haben, also jetzt wir in unserer proprietären Sprache anbieten können, wo wir auch wissen, dass andere Firmen, Forschung, wer auch immer sie haben möchte, aber wir keinen Weg haben, sie von links nach rechts zu bringen, dann ist das natürlich auch ein Problem. Ich habe in einem früheren Podcast, ich glaube aus dem November, von dir habe ich auch gehört, da ging es um eine Anfrage, FHIR-Ressourcen zu erweitern, das hat irgendwie 2 Jahre gedauert.
Ja.
Genau, und das ist, wir haben die Anfragen selber nie gestellt, wir machen einfach, wir bauen die einfach selber und sagen, das ist es jetzt so. Und genau, aber das kann nicht jede Firma so machen und da ist auch noch ein Problem.
Ja. Hast du denn einen konkreten Wunschvorschlag, wie du das gerne lösen würdest?
Also ich glaube, man kann auf dem heutigen Markt, was die strategischen Ziele der KISS-Anbieter angeht, kann man, glaube ich, nur mit Druck dafür sorgen, dass diese Daten auch nach außen rausgehen. Ich kann das auch nachvollziehen. Aus wirtschaftlichen Gründen probiert natürlich ein KISS-Anbieter, die eigenen Module so gut wie möglich zu verkaufen. Davon leben die. Und wenn irgendjemand anders an diese Daten ran will, dann verdienen sie sehr gut an den Schnittstellen, die sie dann anbieten. Und das ist erstmal auch okay, weil das ist eben dann deren Ziel als privatwirtschaftliche Firma, die da irgendwie Geld verdienen will. Bringt aber überhaupt nicht den Gesundheitsstandort Deutschland weiter. Und deswegen kann man da meines Erachtens nur mit Regulatorik dazwischen gehen und sagen, ihr müsst die Daten anbieten, ihr müsst immer alles. Und bleiben wir gern bei ISEC. Vielleicht kriegen wir das an anderer Stelle noch beschleunigt, aber alles, was an ISEC-Standard rausgegeben ist, muss angeboten werden, kostenfrei von jedem Subsystem, KISS-Hersteller, alles, was da ist, alle, die Daten erheben, müssen sie auch darüber rausgeben. Das wäre mein Wunsch.
Ich würde den so uneingeschränkt teilen. Ich glaube tatsächlich auch, zum Schluss kann man sich ja sehr viel über diese Standardisierung streiten. Ich glaube tatsächlich, ein großes Problem wäre schon gelöst, wenn es überhaupt Schnittstellen gäbe in FHIR, die man anzapfen könnte. Also ich glaube, gegeben des heutigen Zustands wären wir schon happy, einfach eine API zu haben, die transparent dokumentiert ist. Ob das jetzt bei dem einen Krankenhaus ein bisschen anders ist als bei dem anderen, ist dann schon fast vernachlässigbar, wenn man überhaupt irgendwie an diese Daten rankommen würde.
Ja. Also das ist ja genau das Thema, was wir in jedem und ihr auch und alle, mit denen wir sprechen, überall mitkriegen. Ob das jetzt Anbieter sind, die, ich würde uns mal als etablierte Anbieter bezeichnen, die eben jetzt schon ein paar Jahre am Markt sind und irgendwie auch Kunden haben. Aber insbesondere alle, die es probieren, auch neu auf den Markt zu kommen. Ich habe auch immer mal wieder Anfragen von jungen, also noch jüngeren Unternehmen, als wir es sind, die ein Interesse haben, auf den Markt zu kommen und die einfach riesen Schwierigkeiten haben.
Ja.
Das ist ein bekanntes Problem, für das ich im Moment zumindest politisch noch keine Lösung sehe.
Ja. Und ich glaube, es wird eigentlich immer klarer, dass das ist, was ist, was wir dringend lösen wollen, lösen müssen, weil wir einfach die Innovationskraft in dieser Branche nicht aufbauen. Es gibt so wenig Gesundheitsstartups im Krankenhausbereich, wenn wir jetzt mal speziell bei den Kliniken bleiben, die irgendwie groß oder ausreichend groß werden, über so eine kritische Grenze kommen. Ich weiß nicht, wie es euch da geht, aber wenn ich so über die letzten 9 Jahre, wo ich jetzt in dem Bereich unterwegs bin, zurückschaue, ich finde es erschreckend, wie wenig Companies es geschafft haben, ich sag mal, auf mehr als 100 Kliniken zu skalieren, weil einfach diese Hürden so groß sind. Und zum Schluss ist das Ergebnis, dass dann halt doch in bestimmten Bereichen, ob man das will oder nicht, sich irgendwann Lösungen von anderen Kontinenten etc. durchsetzen, weil es einfach keinen Weg gibt, lokal diese Innovation wirklich groß zu machen.
Also ich glaube, da hat unter anderem, ich will gar nicht so viel zurückgucken, ne? Man muss also ein bisschen nach vorne gucken, aber zum Beispiel auch KZG hat da, glaube ich, nicht geholfen, auch wenn der Ansatz, glaube ich, gut war, aber die Häuser waren voll, die IT-Abteilung mit Aufträgen, die sie vergeben haben, erstmal an ihre KISS-Anbieter, und wenn dann die Jungen kamen mit vielleicht auch guten Ideen, dann hieß es eben in der gesamten Phase über Jahre, tut mir leid, wir sind gerade voll, da können wir nichts machen, und dann haben die eben was anderes gemacht. KZG-Zeit ist jetzt vorbei, jetzt können wir nach vorne gucken und schauen, wie es weitergeht, und das hat bestimmt auch nicht nur in dem Sinne Schlechtes gebracht. Da sind auch viele gute Sachen bei entstanden, aber da sehe ich schon irgendwie einen negativen Punkt. Ich glaube schon, dass man jetzt eine Chance hat, ob es jetzt über Fördermaßnahmen ist oder darüber, was jetzt wir unter anderem machen, dass man eben die Möglichkeit hat, Daten bereitzustellen. Wir merken auch selber, dass es immer mehr Krankenhäuser gibt, die ein Interesse daran haben, über ihre eigenen Daten zu verfügen. Also, dass sie die Möglichkeit haben, jetzt bei uns ganz konkret eben das Produkt einsetzen zu können, TiploDB, worüber man die Daten dann eben auch an Dritte weitergeben kann. Weil, wenn man das so ein bisschen weiterdenkt, ist es dann relativ einfach. Also, selbst wenn ich jetzt irgendwie, ich bin jetzt eine Uniklinik und vielleicht habe ich nicht nur ein Interesse daran, intern irgendwie meine Abteilung voranzubringen. Vielleicht habe ich auch wirklich einfach ein Interesse dran, den Gesundheitsstandort voranzubringen. Dann habe ich darüber einen sehr einfachen Weg, Dinge auszuprobieren. Da kommen 3 junge Unternehmen, die sagen, das sind dann irgendwie 3-4 Leute, die haben irgendeine kleine Software gebaut und sagen, gib mir mal Daten und wir zeigen euch, wie das funktioniert. In dem Moment, wo diese API beschrieben ist und es klar ist, wie man auf die Daten, dann ist das eine Sache von wenigen Stunden.
Ja.
Die brauchen, wenn sie das alles lokal machen, und die brauchen eine VM, greifen auf die Daten zu, gucken sich Ergebnisse an, fertig. Und wenn das nach 2 Wochen sich zeigt, dass es doch nicht so toll ist, naja gut, dann gehen sie eben wieder.
Ja.
Und man kommt in eine ganz andere Geschwindigkeit rein. Und ich glaube, dass wir da durchaus im Moment eine Chance haben, Veränderungen voranzubringen und dass es in Zukunft auch ein bisschen anders wird, als es bisher war.
Jetzt ist TiploDB ja nur eine der Sachen, die ihr macht. Kannst du noch mal ein bisschen drauf eingehen, was jetzt gerade auch in dem KI-Bereich noch so an den Start bringt?
Mhm. Also, ich hatte ja erzählt, wir kommen aus der Abrechnung, haben dadurch Daten harmonisiert und haben dann darüber uns überlegt, was kann man noch mit den Daten machen. Und da sind wir dann recht schnell in den Clinical Decision Support Bereich gekommen. Das liegt auch daran, also ich komme jetzt aus dem ärztlichen Bereich und ich fand den Abrechnungsteil ehrlich gesagt eher immer ein bisschen öde. Das war jetzt nicht alles meine Idee, aber es ist schon so, das macht natürlich auch Spaß, da was zu machen, wo man vielleicht nochmal an anderer Stelle Wert schöpfen kann. Das haben wir also gemacht. Wir haben dieses Machine Learning Netzwerk genommen und haben uns überlegt, haben wir nicht die Möglichkeit, bestimmte Dinge vorherzusagen, erstmal retrospektiv lernend auf Dinge, die eingetreten sind, um sie dann prospektiv den Ärzten und Ärztinnen darzustellen. Also Beispiel, Sepsis als Krankheitsbild, ein Riesenproblem. Und in dem Moment, wo ich mir Patienten anschaue, die im Krankenhaus eine Sepsis bekommen haben, es gibt mehr Patienten, die von außerhalb kommen. Das ist ein anderes Problem, die also quasi mit der Sepsis schon in die Notaufnahme kommen. Aber es gibt auch Patienten, die eben im Krankenhaus ihre Sepsis bekommen. Und dort ist es dann anhand der Daten möglich zu identifizieren, zu welchem Zeitpunkt ist diese Sepsis jetzt eingetreten. Und dann kann ich mir die Daten angucken, die jetzt in den zum Beispiel 48 Stunden davor letztlich darauf hingeleitet haben, dass dieser Zeitpunkt X Sepsis eingetreten ist. Und wenn ich mir genug Patienten anschaue, dann kann ich natürlich aus diesen Daten Muster erkennen und kann dann prozentual Vorhersagen treffen, prospektiv, wie hoch die Wahrscheinlichkeit ist, dass bei diesem Patienten, wo ich jetzt gerade diese Daten sehe, eben dieses Ereignis auftritt, und dann idealerweise natürlich vorher schon einleiten, was auch immer ich dann eben tue, damit das nicht passiert. Und so haben wir angefangen, verschiedene Modelle zu trainieren. Akutes Nierenversagen, Delir, Sturzrisiko, gibt es ein paar verschiedene. Und haben dann parallel dazu auch gesagt, das ist ja auch alles schön und gut. Und das war jetzt zu einem Zeitpunkt, da gab es ChatGPT noch gar nicht, als wir das angefangen haben zu trainieren. Dann haben wir gesagt, ist KI jetzt die Lösung für alles? Und nein, ist es nicht. Es gibt eine ganze Menge Fragestellungen, die kann man auch sehr einfach über klassische Wenn-Dann-Regeln abfragen. Das heißt, was haben wir gemacht? Wir haben uns dann noch angeguckt, was kann ich eigentlich jetzt einem Arzt oder einer Ärztin sagen, was jetzt gerade auf Basis der Daten vorliegt. Ich bin nur Orthopäde. Den Orthopäden wird immer nachgesagt, dass sie keine Ahnung von Laborwerten und innerer Medizin haben. Und in gewisser Weise stimmt das auch. Ne? Also das ist schon so. Und ich wette, dass ich in meiner fünfjährigen kurzen ärztlichen Karriere diverse Dinge übersehen habe bei Patienten, die ein anderer Arzt oder Ärztin aus einer anderen Fachrichtung zum Beispiel anhand der Laborparameter gesehen hätte. Und das sind klassische Wenn-Dann. Ich muss nur wissen. Das und das liegt vor, das ist erhöht, das ist erniedrigt, dann müsste ich als nächstes diesen Wert abnehmen, um festzustellen, ob X oder Y. Und das zeigen wir eben über einen regelbasierten Ansatz auch an. Das sind Sachen, die könnte man theoretisch auch mit einem LLM oder anderen KI-Modellen machen, aber es ist einfach viel effizienter, das über Regeln zu machen. Weil ob ich jetzt einen Laborbefund an einen LLM schicke und sage, sag mir, was da drin steht, und da findet raus, der hat einen niedrigen Kaliumwert, oder ob ich eine Regel schreibe, wenn Kalium kleiner Untergrenze, dann, ja, das ist viel einfacher, viel schneller, viel wirtschaftlicher.
Ja.
Und das sind die beiden Punkte, die wir dann eingebaut haben in die Software Maya, die als Medizinprodukt dann auch tatsächlich in diesem Fall von dem KZG auch profitiert hat und in der Zeit eben auf den Markt gekommen ist und jetzt eben als Clinical Decision Support System in den Krankenhäusern ist.
Ich finde das super spannend. Ihr habt euch damit ja relativ früh entschieden, wirklich in eine Medical Device sozusagen Richtung zu gehen, was ja im Software-Space, gerade auch wenn du über prädiktive Sachen sprichst, durchaus nochmal einige Hürden mit sich bringt. Was war eure Abwägung, warum sich das sozusagen lohnt? Oder wie habt ihr damals darüber nachgedacht, diese Entscheidung zu treffen? War das einfach so, dass ihr gesagt habt, wir wollen das machen und dafür ist es halt notwendig, deswegen machen wir das? Oder seid ihr da noch durch einen größeren Abwägungsprozess gegangen?
Also nein, sind wir nicht. Wir sind ja ein Startup gewesen und kam aus diesem Abrechnungsbereich und waren relativ schnell durch diesen Business Case erfolgreich. Und das heißt, wir kamen aus einer Welt, in der wir finanziell recht unabhängig waren und eben einfach entscheiden konnten, meinten entscheiden zu können, was der nächste sinnvolle Schritt ist. Das heißt, ein Business Case haben wir nie gerechnet. Was wahrscheinlich auch gut ist, wir haben ihn auch nie retrospektiv gerechnet, weil ich ehrlich gesagt nicht weiß, wie viel Geld die Medizinproduktzertifizierung von Maya die Zeit, also das hat von Anfang der Entwicklung bis zu dem Produkt, das wir es auf den Markt bringen durften, Anfang letzten Jahres 3 Jahre gedauert. Wovon eben 1,5 Jahre das hin und her ging mit der benannten Stelle. Ich habe es nie ausgerechnet, was das war.
Ja.
Ich glaube, es wird noch ein Momentchen dauern, bis sich das amortisiert. Und hätten wir das vorher gewusst, wer weiß, welche Entscheidung wir getroffen hätten. Insofern ist das auch ein Riesenproblem in Deutschland. Ja. Und wenn man nicht in der Situation ist, in der wir waren, dass man es einfach machen kann, dann passiert da wahrscheinlich, hätte man es vielleicht auch nicht gemacht.
Ja. Glaubst du denn, wir sind überhaupt international sozusagen wettbewerbsfähig, wenn sozusagen die Regulatorik euch solche Hürden auferlegt, während man zum Beispiel in den USA gerade beobachtet, dass ich will überhaupt nicht das gutheißen, ja, aber einfach mal objektiv in Worte gehalten, ja, Regulatorik mehr oder weniger über Bord geworfen wird zum Zwecke von Geschwindigkeit und Wettbewerbsvorteil.
Also, ich bin schon ein Freund von Regulatorik, muss ich sagen. Ich war mal bei einer Veranstaltung von der Lufthansa und da ging es auch um das Thema Regulatorik. Und dann hat ein Herr von der Lufthansa gesagt, sind Sie nicht eigentlich ganz froh, dass das Ganze ganz gut reguliert ist und dass Sie guten Gewissens ins Flugzeug einsteigen können, auch wenn es vielleicht ein bisschen länger dauert, ein bisschen teurer ist, ein Flugzeug neu zu entwickeln und alles was dazu. Und dann gucken sich alle an und sagen, ja, ehrlich gesagt, das stimmt. Und ich glaube, das kann man auch auf die Medizin übertragen. Deswegen, glaube ich, sind wir da in Deutschland schon ganz gut aufgehoben. Ist es vielleicht ein bisschen zu viel? Ich weiß es nicht. Ich muss es sagen, es hat bei uns sehr lange gedauert. Aber sind es wirklich die Regeln gewesen, die regulatorisch dahinter sind? Oder waren es die Menschen, die vielleicht im Rahmen dieses Prozesses doch auch noch schneller hätten handeln können, aber sich vielleicht nicht immer direkt zurückgemeldet haben? Auch das mag ich jetzt nicht beurteilen zu können. Insgesamt glaube ich, dass es okay ist. Ich glaube aber schon, dass man ein bisschen aufpassen muss, gerade jetzt mit LLMs. Und soweit ich informiert bin, ist über die FDA ist der LLM-Einsatz, solange da ein Arzt danach nochmal drüber entscheidet, was da passiert, kann man das auch als Nicht-Medizinprodukt einfach einsetzen. Soweit sind wir in Deutschland nicht. Da kann man drüber diskutieren. Da muss ich gestehen, habe ich mir noch keine finale Meinung zugebildet, weil da schon auch erhebliche Gefahren mit einhergehen.
Ja. Ja.
Weil ich bin extrem gesteuert durch das, was ich mich gewöhne. Da ist immer das schöne Beispiel, wenn ich jetzt mit Google Maps fahre oder irgendeinem anderen Navigationssystem, ja, wenn mich das in eine Sackgasse lenkt, ehrlich gesagt, die Wahrscheinlichkeit ist ziemlich hoch, dass ich da reinfahre, obwohl da ein Schild steht.
Ja, ja.
Und das ist auch sicherlich übertragbar auf den Gesundheitsmarkt. Ja. Deswegen glaube ich schon, dass man da ein bisschen vorsichtig sein muss. Allerdings haben wir ja die Situation, dass diese Systeme de facto schon eingesetzt werden. Ich habe neulich eine Umfrage gesehen, da ging es da, ich glaube 70% der befragten Ärzte und Ärztinnen nutzen mehr oder weniger regelmäßig in ihrem klinischen Alltag, das war jetzt nicht differenziert, wofür, ob Diagnostik, Therapie oder wie auch immer, benutzen die ChatGPT oder ähnliche LLMs. Und wenn es de facto schon genutzt wird, dann muss man vielleicht auch einen Weg schaffen, der vielleicht nicht ganz so massiv reguliert ist, aber wenigstens ein bisschen, damit man es nutzen kann und versteht, was die Einschränkungen vielleicht dabei sind. Weil im Moment wird es einfach genutzt und ich glaube von verschiedenen Leuten in Krankenhäusern sicherlich auch nicht so, wie es eigentlich den Patienten gegenüber sinnvoll wäre.
Ja. Und zum Schluss auch natürlich von den Patienten selbst, gell? Also ich finde auch das sieht man, dass dadurch, dass die Schwelle mit ChatGPT über die eigene Gesundheit zu sprechen, die Diskussion ist ja gerade durch ChatGPT Health nochmal groß aufgeflammt, ist das einfach die Realität und auch deutsche Ärzte, Ärztinnen und Kliniken sind irgendwie damit konfrontiert, dass Patienten eben diese Entscheidung vielleicht schon vorher so gesteuert treffen, bevor sie eigentlich mit dem Gesundheitssystem in Kontakt kommen.
Das finde ich ist eine gute Entwicklung.
Ja. Ja.
Also was ich in der Notaufnahme gesehen habe, was da für Leute gekommen sind, die nichts hatten, wenn die mal vorher einmal ChatGPT, ob die das geglaubt hätten, ist eine andere Frage, ob sie damit in die Notaufnahme müssen. Ich glaube schon, dass man in Deutschland die Bevölkerung schon so ein bisschen nachschulen kann, an welcher Stelle hat man einen Notfall, an welcher Stelle auch nicht. Und man soll im Zweifel schon auch vorsichtiger sein, da bin ich schon dabei, aber ich muss jetzt nicht morgens um 3 in die Notaufnahme kommen, weil ich ein bisschen Halsschmerzen habe und mir irgendwann irgendjemand mal erzählt hat, das könnte eine Meningitis sein. genau, das ist ein bisschen übertrieben.
Ja.
Und da kann man, glaube ich, schon hoffen, dass die Bevölkerung über den Einsatz solcher Systeme auch ein bisschen nachgeschult wird.
Ja. Ja, aber ich finde, du hast es eigentlich ganz gut auf den Punkt gebracht zum Schluss. Es ist eine komplexe Situation und wie das so ist mit komplexen Situationen, man muss da ein bisschen differenziert drauf schauen. Ich glaube auch grundsätzlich können wir ganz zufrieden sein, dass wir diese Regulierung haben. Ich glaube, es ist schwierig zu sagen, ist manchmal die Regulierung schuld oder eher die Execution in der Praxis, Kapazitäten bei den Notified Bodies, gibt's genug, etc. Gleichzeitig beschleunigt sich, und es gibt mir schon manchmal zu denken, natürlich der gesamte Entwicklungszyklus immer mehr auch durch KI. Es wird leichter und schneller zu prototypen, zu entwickeln, überhaupt mit einem Tech-Produkt in die Praxis zu kommen, ist heute zum Teil ja in wenigen Tagen, Stunden, wenn man, je nachdem, was für ein Produkt es ist, möglich. Und mit dieser Beschleunigung dieser ganzen Geschwindigkeit, während diese regulatorische Wartezeit trotzdem, ich sag mal, stagniert, wird der Wettbewerbsnachteil sozusagen, oder die Problematik natürlich immer größer, weil irgendwie dieser wahrgenommene Zeitdruck zunimmt.
Ja, das glaube ich schon. Aber es ist ja so, selbst wenn jetzt in einem anderen Land irgendwas zugelassen wird, sagen wir mal in den USA, was in Deutschland, Europa noch nicht zugelassen ist, dann heißt das ja nicht, dass das einfach hier rüberschwappen kann. Und ich glaube schon, dass eine gewisse Vorsicht da und dadurch auch eine gewisse Langsamkeit, eine gewisse Trägheit letztlich dem Patientenschutz dienen kann. Das weiß ich nicht, ob es so ist, weil man natürlich auch Chancen potenziell verpasst. Also auch jetzt wissen wir ja schon, dass bestimmte Ärzte und Ärztinnen, habe ich bestimmt auch zugehört, im übermüdeten Zustand vielleicht nicht immer die richtigen Entscheidungen treffen.
Ja.
Und wenn dort ein System hinter wäre, was vielleicht auch regulatorisch eigentlich noch nicht einwandfrei ist, die Wahrscheinlichkeit durchaus besteht, dass genau das in dem Moment die richtige Entscheidung getroffen wird.
Ja.
Deswegen im Zweifelsfall vielleicht jetzt schon der Patient überlebt.
Ja.
Das ist schon so ein bisschen ein Dilemma.
Ja.
Aber im Zweifelsfall würde ich da immer eher in Richtung Sicherheit gehen. Ich glaube schon, dass das Gesundheitssystem in Deutschland, was das Outcome angeht, der Patienten insgesamt jetzt nicht so ist, dass wir sagen, wir müssen ad hoc was verändern.
Ja.
Da kann man verbessern, aber es ist okay. Und deswegen würde ich da eher auf Sicherheit setzen. Aber vielleicht bin ich auch eher auf der vorsichtigen Seite, das kann ich schon sagen.
Jetzt haben wir gerade über Clinical Decision Support gesprochen, wo ihr ja auch mit Maya aktiv seid. Was hältst du von den Entwicklungen um Systeme wie Open Evidence oder auch Lisa, was Amboss jetzt zuletzt in den USA vorgestellt hat?
Also ich glaube, dass spezialisierte LLMs mit spezialisiertem medizinischem Wissen, also einer kuratierten Datenbank, die dahinter ist, Stand jetzt in gewissen Teilen einen Vorteil haben. Also ich glaube, die Entwicklung wird dahin gehen, da entwickeln wir natürlich auch mit dran, dass man Diagnostik- und Therapieempfehlung, zumindest Stand jetzt in Deutschland dann als Medizinprodukt, über LLMs in Deutschland innerhalb der nächsten Jahre, also spätestens ab nächsten Jahr, also das ist zumindest unser Ziel, dann da soweit zu sein, auch mit einem zertifizierten Produkt, dass man dann auch dort eine Chance hat, darüber ja Patientenflüsse zu und Patienten-Outcome darüber zu steuern. Stand jetzt, die letzten Ergebnisse, die ich gesehen habe, sind die ein bisschen besser, was das angeht. Ich weiß aber nicht, ob sie über die weitere Zeit hin, weil die Entwicklung auch bei den großen und riesengroßen Modellen in einer wahnsinnigen Geschwindigkeit ja vorangeht und auch jetzt der Unterschied nicht so groß ist.
Ja.
Ich glaube, dass letztlich die großen Modelle so gut sein werden, dass die universell auch diesen spezialisierten Modellen eigentlich mindestens gleich gut sein müssten und dann möglicherweise aber günstiger sind.
Ja. Zumal sich auch alle großen Anbieter mit den großen Modellen sehr stark auf diese Gesundheitsdaten mit konzentrieren, wie man jetzt bei OpenAI und Anthropic auch gesehen hat, gell?
Ja. Also man muss ja gucken, welche Teile in welchen Wirtschaftsteile sind die relevanten in den in Industrieländern. Und überall ist der Healthcare-Bereich ein absolut relevanter Bereich. Und natürlich sind die Use Cases der LLMs im Healthcare-Bereich für jeden Mensch auch greifbar.
Ja.
Also jeder hat irgendwie schon mal in ChatGPT seine Symptome eingegeben oder die vom Kind und geguckt, muss ich damit jetzt was machen oder muss ich nichts machen. Und das zu operationalisieren, das ist eine der ersten Use Cases, an das die Leute denken.
Ja.
Deswegen haben das auch die Großen natürlich auf dem Schirm.
Ja. Gleichzeitig ist es ja trotzdem so, selbst wenn die großen Modelle jetzt in ihrer Performance, sagen wir mal, on par mit spezialisierten Modellen sind oder vielleicht sogar besser, der Praxiseinsatz erfordert ja trotzdem eben eine dedizierte MDR-Zertifizierung etc. Siehst du dann für die nächste Zeit da doch vielleicht eher den Vorteil bei spezialisierteren Approaches oder rechnest du damit, dass die großen Modelle auch in der MDR-Version erhältlich sein werden?
Also das kann ich nicht sicher sagen. Ich glaube, die Entwicklung wird so laufen, dass wir über Agentensysteme schon die LLMs einsetzen, aber sie anreichern mit bestimmten kuratierten Informationen. Das heißt, ich kann auch ein großes, nicht spezialisiertes LLM nutzen und dem jetzt über Agentensysteme, zum Beispiel wenn ich in der Klinik bin und meine eigenen SOPs geschrieben habe oder in welcher Form auch immer Informationen habe zur Antibiotikagabe, wie auch immer, dann kann ich die ja mit reingeben und die auch entsprechend werten lassen über das LLM und eben über dieses Agentensystem und kriegt dann auch recht spezialisierte Ergebnisse. Das ist noch nicht in Gänze erforscht, weil das, finde ich, ist eigentlich der interessantere Teil. Wie viel muss ich kuratiert mit dazugeben an strukturierten Informationen, die ich in welcher Form auch immer, die können auch unstrukturiert sein, in welcher Form auch immer habe und über ein Agentensystem mit reinbringe, um dann tatsächlich auch mit diesen sehr kuratierten LLMs, sehr spezialisierten LLMs mithalten zu können. Und ich glaube, dass da der Weg hingeht, weil man da auch sehr schnell austauschen kann. LLM muss ich immer wieder nachtrainieren, muss ich immer wieder gucken, was ist. Mhm. Wenn ich jetzt neue Forschungsergebnisse habe, die jetzt gerade rausgekommen sind, dann kann ich die nehmen über das Agentensystem, gestern rausgekommen, heute mit einbringen. Und ich glaube, dass da der Schlüssel zum Erfolg liegt.
Wenn wir uns jetzt so ein bisschen diese KI-Landschaft im Krankenhaus anschauen, so dieses ganze Thema Clinical Decision Support, wenn wir mal bei den USA bleiben, Open Evidence als das Beispiel für sozusagen aggressiven Marktentry, der da super viel verändert. Dann haben wir irgendwie die Scribe-Seite mit Abridge und anderen Playern hier in Europa, dann vielleicht Tandem Health und Co. Und was glaubst du, was sind so die Kern-KI-Ströme, die sich im stationären Umfeld, wo ich finde, es ist nicht ganz so offensichtlich wie im ambulanten Bereich, was sich da durchsetzt. Aber was ist so deine Hypothese? Was wird sich im Klinikum durchsetzen? Und wie werden diese Ströme sich auch weiterentwickeln?
Also ich glaube, dass der erste Schritt sein wird im Rahmen der Datenerhebung. Also Speech to Data in irgendeiner Form meines Erachtens strukturiert. Das heißt, klar, ich spreche irgendwas, ob ich das jetzt Ambient Listening oder wie auch immer mache, aber diese Daten werden danach strukturiert und finden erstmal den Weg rein. Da ist der erste Einsatzpunkt. Der zweite Einsatzpunkt ist diese Daten, die ich dann idealerweise in diesem Prozess schon in einer gewissen Form strukturiert habe, dass ich dann mit sehr viel weniger Effort sie wieder raus und gezielt rausnehmen kann, um sie dann im Rahmen von Clinical Decision Support wieder anzuwenden, um eben zu sagen, jetzt im Prozess, geh nach links oder geh nach rechts. Dann aber auch, um im Nachgang diese Daten wiederum zu nutzen, Sachen, die man jetzt auch schon machen kann, wo ich einen solchen Patienten jetzt nehme, der ist meinetwegen entlassen und dann hinterher Qualitätssicherung betreibe und eben auch gucken kann, was ist vielleicht falsch gelaufen, was ist gut gelaufen, also gar nicht mal prospektiv, dann bin ich ja wieder im MDR-Bereich, aber retrospektiv. Aber auch, um diese Daten, die ich jetzt dort habe, im Nachhinein nochmal wieder rauszuziehen, um sie an irgendein Register zu schicken, was auch ein Riesen-Pain ist in Deutschland, dass die Leute diese Daten rausziehen. Das heißt, das sind schon, glaube ich, von der Eingabe zur Verarbeitung im Prozess bis zur Nutzung hinterher haben wir, glaube ich, diverseste Use Cases, die da sind. Und wenn man sich anguckt, wie es bisher im Krankenhaus funktioniert, dann muss man ja sagen, da haben wir ja de facto eigentlich nichts, was das angeht. Also de facto kommen wir, das perfekte Krankenhaus, wenn man wirklich auf Effizienz getrimmt ist, haben wir einen Arzt oder eine Ärztin, die das händisch irgendwo hinschreibt in eine Akte, den Patienten kennt und dann am Ende, wenn es irgendwie Befund sucht, war auch übrigens einer von deinem Podcast, das fand ich auch ein schönes Beispiel, eben weiß, auf welcher Seite, das ist schneller, das ist im Moment effizienter. Ja. Aber dadurch kann ich diese ganzen Systeme natürlich nicht nutzen. Das heißt, ich muss den Leuten beibringen, wenn ich das mache, dann habe ich eben diese Vorteile. Und da sind wir, glaube ich, jetzt schon dran, dass man diese einzelnen Schritte durchaus alle nutzen kann.
Wenn ich das jetzt nochmal so aufnehmen darf, das hört sich ja eigentlich so an, als würden wir in eine Art goldenes Zeitalter so langsam kommen, oder? Im Krankenhausbereich, weil sich all diese Problemfelder, die in ihrem Kern immer mit Datenverfügbarkeit haben, so langsam, aber irgendwie auch gleichzeitig auflösen. So, zum einen kriegt man Lösungen wie eure mit dem Datenbank-Mapping, die Daten verfügbar macht. Daten werden über Voice, über andere Anwendungen aufgenommen, die auch bessere Schnittstellen haben. Wir können generell sozusagen mit multimodalen Modellen auch besser mit unstrukturierten Daten arbeiten. Was ist so das, worauf du dich am meisten freust in den nächsten Jahren?
Also, wenn ich richtig weit gucke, dann würde ich sagen, freue ich mich darauf, dass wir irgendwann in der Standardbehandlung keine Ärzte mehr brauchen. Das ist jetzt schon vielleicht ein bisschen weiter geguckt. Ich will gar nicht wagen zu sagen, wie weit. Aber ich glaube, es gibt wahnsinnig viele Prozessschritte, die Ärzte und Ärztinnen aktuell machen, mal besser und mal schlechter, die man automatisieren kann. Da muss man jetzt ein bisschen vorsichtig sein, da wird es auch Leute geben, die da sagen, um Gottes Willen, das ist ja eher eine Dystopie als eine Utopie, die man da hat. Aber ich glaube, es ist wirklich so. Wenn ich mir überlege, was in der Notaufnahme für Fragen gestellt werden, was dann angeordnet wird, was dann im Rahmen von einer Diagnostik ausgewertet wird und dann irgendwie eine Therapie drauf erfolgt, dann würde ich sagen, es gibt relativ viele Therapieschritte, gerade wenn sie operativ sind, da werden wir noch irgendwie eine Weile Menschen brauchen, die das tun. Aber die ganze Anamneseerhebung und vor allem dann das, die richtigen Fragen stellen, daraus die richtigen Ableitung treffen, daraus den nächsten richtigen Schritt machen. Ich nehme den Laborwert ab und nicht den. Und ich nehme auch die nicht ab, weil die kosten viel Geld und die brauche ich überhaupt gar nicht, um hier was rauszufinden. Ich glaube, da kann man einen unglaublichen Effizienzhebel mit reinbringen und man kann auch die Qualität verbessern. Weil ich weiß einfach, wie wir in der Notaufnahme waren. In der Notaufnahme werden häufig die jungen Assistenten gesteckt. Die googeln was, die gucken irgendwo was nach, die wissen ganz wenig. Das heißt, die probieren jetzt schon und haben auch immer schon probiert nachzugucken, was sie irgendwo im Internet finden, weil sie es eigentlich nicht wissen. Das heißt, die haben über schlechte Wege eigentlich schon probiert, die Datenbasen, die es eben so gibt, zu nutzen. Und das über gute, über richtige Wege zu machen, können wir, glaube ich, ganz viel Effizienz steigern und vielleicht auch irgendwann dahin kommen, dass man dort auch den Fachkräftemangel entsprechend begegnen kann, weil man an bestimmten Stellen die Ärzte einfach nicht mehr braucht, weil es eben über andere Wege schneller geht. Man wird immer Ärzte brauchen, vielleicht weniger und vielleicht gezielter. Aber das, glaube ich, ist für die Patienten, fürs Outcome, fürs Gesundheitssystem, auch für die Wirtschaftlichkeit des Gesundheitssystems aus meiner Sicht eine tolle Aussicht.
Ich glaube, ich würde sogar so weit gehen zu sagen, dadurch, dass wir den demografischen Wandel irgendwie immer so ein bisschen unterschätzen, wie der eigentlich verschiedene Sachen ändern wird, ist es wahrscheinlich sogar der einzige Weg, das Gesundheitssystem in, man kann darüber sprechen, ob man es in dem Rahmen, wie es ist, weiter betreiben möchte, aber zumindest den Standard an Leistungserbringung so beizubehalten. Heute ist es irgendwie noch verpönt, über den Abbau von Stellen durch KI und Robotik zu sprechen, aber in den nächsten 10 Jahren ist es ja absehbar, dass wir an Punkte kommen werden, weil einfach so viele medizinische Expertinnen und Experten in die Rente gehen, dass es eigentlich unumgänglich wird. Und insofern, ja, bin ich da voll bei dir.
Also ich würde einfach abschließend dazu diesen Themenblock sagen, Digitalisierung muss in Automatisierung münden.
Ja.
Etwas digital zu machen, um es digital zu machen, hat keinem, das bringt erst dann was, wenn es dadurch automatisiert wird. Ja. Und wenn ich diese Dinge bis zum Ende denke, dann muss ich probieren, in den Prozessschritt von, wenn ich jetzt beim Patienten bleibe, Patient wird aufgenommen, aber vielleicht auch schon davor, und Patient verlässt das Krankenhaus, aber auch danach geht weiter, Reha, alles, was danach kommt. Da gibt es Tausende von Prozessschritte, einzelnen, die ich automatisieren kann. Und das muss das Ziel sein. Irgendwann kommen wir vielleicht da an, dass wir alle automatisieren können, da sind wir noch von entfernt, aber wir müssen probieren, Schritt für Schritt immer mehr hinzukriegen. Und da haben wir eine Riesenchance, ja, dass wir da gerade ganz viel machen können.
Ich finde das super toll auf den Punkt gebracht, Lukas. Vielleicht als abschließende Frage von meiner Seite. Wir haben jetzt so ein bisschen darüber gesprochen, wo ihr mit Tipplu herkommt, was ihr unter anderem gerade jetzt macht. Was ist eure Vision für die Zukunft, wenn du das sozusagen auf den Punkt bringen müsstest? Geht das genau dahin, auf das, was du gerade beschrieben hast?
Ja, wir haben uns eigentlich schon sehr früh auf die Fahnen geschrieben, zu automatisieren. Und das ist in allen Bereichen, und wir sind natürlich nicht in allen Prozessbereichen aktiv, aber überall, wo wir aktiv sind, wollen wir automatisieren. Und das Automatisieren kann auch erstmal nur eine halbe Automatisierung sein. Das heißt, wir schlagen etwas vor und ein Mensch sieht die Vorschläge und sagt, ich mache dieses oder jenes. Aber letztlich ist alles, was wir machen wollen, ob es die Abrechnung ist, ob es das Clinical Decision Making ist, ob es das Ausleiten von Daten für die weitere Nutzung, zum Beispiel aber auch nicht nur im Krankenhaus, sondern darüber hinaus für Forschungsdatenzentren, alles, was dazugehört, dass wir all das eigentlich automatisieren wollen. Und ich glaube, da sind wir auch dichter dran in Deutschland, aber auch wir, als viele Leute denken. Da geht schon ganz schön viel.
Sehr cool. Lukas, ganz lieben Dank für deine Zeit. Dann wünsche ich dir eine gute Rückreise oder noch eine gute Zeit in Berlin und bis ganz bald.
Danke dir, Max.
Dank, dass du heute dabei warst. Hat dir die Episode gefallen? Dann kannst du dich jetzt schon auf die kommende Episode in 2 Wochen freuen. Bis bald!